Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zum Pausengespräch aus der Semperoper. Mein Name ist Kai Wessler. Ich sitze hier gemeinsam mit Gunda Mapache. Hallo Gunda.
Hallo Kai.
Gunda Mapache ist seit 2013 Spielleiterin an der Semperoper und Regieassistentin. Und mit ihr möchte ich heute Morgen darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, erstens Spielleiterin zu sein, aber vor allem auch, was bedeutet das in Corona-Zeiten und wie verändert das die Arbeit gerade? Gunda, zunächst einmal wirklich für unsere Hörer, die vielleicht nicht keine Theater-Insider sind, was macht eigentlich eine Spielleiterin? Was ist deine Aufgabe in der Oper?
Ja, du hast das ja schon sehr schön gesagt. Das sind eigentlich genau die zwei Bereiche, die du angesprochen hast. Spielleitung und Regieassistenz. Chronologisch in umgekehrter Reihenfolge. Also zuerst bin ich mal Regieassistentin. Wenn eine neue Produktion beginnt zu proben, bin ich die Assistentin des Regisseurs und auch die Vermittlerin und Kommunikatorin ins Haus. Das heißt, ich organisiere Proben. Ich schaue, dass die richtigen Dinge zur rechten Zeit am rechten Platz sind. Und ich schreibe das Regiebuch. Das ist ganz wichtig, weil das wird später nochmal eine große Rolle spielen. Das heißt, ich schreibe tatsächlich alles auf, was die Sänger, aber auch die Komparsen oder die Chor-KollegInnen tun auf der Bühne an szenischen Vorgängen, an Requisitenübergaben, aber auch an Haltungen und Gefühlen und Emotionen. Und dieses Regiebuch bildet dann nachher die Grundlage für meine weitergehende Arbeit, den Teil 2, die Spielleitung. Nach der Premiere verlässt uns nämlich das Regieteam. Die haben dann neue Ufer, zu denen sie aufbrechen wollen und müssen. Und das Stück wird gewissermaßen in unsere Hände gegeben. Das heißt, in unserer Verantwortung liegt es dann, dass über die nächsten Jahre, teilweise Jahrzehnte, diese Inszenierung in der vom Regisseur oder der Regisseurin erarbeiteten Form bestehen bleibt. Es kommen ja ständig neue Gäste, neue Sänger, auch das Ensemble wechselt im Laufe der Jahre. Und unsere Aufgabe ist es dann, in den Proben den neuen KollegInnen eben immer zu zeigen, was sie tun müssen.
Jetzt kriegen wir Dramaturgen das ja gar nicht so sehr mit, was ihr dann macht, denn wir sind in der ersten Phase eng beteiligt, wir arbeiten eng mit euch zusammen und dann haben wir uns wunderbar gemeinsam angeschaut, wie ein Darsteller A eine Rolle toll gespielt hat und dann kommt ein Jahr später ein Darsteller B, der ganz anders ist. Das ist ein Teil deiner Arbeit, den ich nicht mitbekomme. Wie macht ihr das und wie viel Zeit habt ihr dafür eigentlich?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also in den meisten Fällen sind es Sänger, die diese Partie woanders schon gesungen haben. Das heißt, die kennen die Rolle, die kennen also auch die Figur. Diese Figur existiert sozusagen schon in dem Sänger. Und jetzt ist es wichtig, demjenigen erstmal zu vermitteln, worum es in unserer Inszenierung ging. Also was war der Sichtpunkt, die Sichtweise, die Perspektive der jeweiligen Regiearbeit? Und dann auch ganz faktisch, da gehst du von rechts nach links und da hebst du das Glas und prostest dem Kollegen zu. Also es ist beides, es ist die inhaltliche und die praktische Arbeit. Und es ist ein bisschen unser Ermessensspielraum, der von Produktion zu Produktion, aber sicherlich auch unter meinen Kollegen und mir unterschiedlich gehandhabt wird, wie weit kann ich dem Sänger oder der Sängerin sozusagen entgegenkommen in ihrem oder seinem Empfinden für diese Rolle. Und wo muss ich sagen, das war jetzt aber dem Regisseur, der Regisseurin ganz wichtig, dass das so sein muss aus den und den Gründen. Und da muss man immer versuchen, diese Balance zu finden. Also ich habe zum Beispiel Regisseure gehabt, die haben ganz deutlich zu mir gesagt, so, das ist jetzt deins. Und wenn da jemand kommt, der anders ist, dann machst du natürlich was anderes mit dem. Wir haben jetzt 6, 8 Wochen zusammengearbeitet. Ich glaube, du weißt, was ich will und mach das in meinem Sinne. Aber schau, es muss für die Figuren passen. Und andere, die haben das akribisch bis in die letzte Bewegung des kleinen Fingers ausgearbeitet. Und da spüre ich dann schon, das ist ganz wichtig, dass das genau so bleibt. Da entwickelt man im Laufe der Zeit auch einfach so ein Gefühl für, hoffe ich.
Als ich vor etwas mehr als 2 Jahren an die Semperoper gekommen bin, habe ich in einem sehr schönen Sommerabend eine Aufführung von La Bohème gesehen. Das war deine Vorstellung. La Bohème ist unser ältestes Stück im Repertoire. Wir spielen die Oper seit 1983. Die Hörer können dich jetzt nicht sehen, aber so alt bist du noch gar nicht.
Dankeschön.
Also du übernimmst, hast da ein Stück übernommen, wo du ja mit der Regisseurin gar nicht gearbeitet hast. Wie funktioniert das?
Ja, also ich hatte den Vorteil, dass ich mit der Regisseurin davon damals, der Christine Mielitz, hier meine allererste Produktion am Haus gemacht habe. Das war damals Moskau Tscherjomuschki. Das heißt, ich kenne sie und ich kenne ihre Herangehensweise. Das hat sicherlich geholfen. Ansonsten muss man einfach mit dem Regiebuch des Vorgängers oder der Vorgängerin sich auseinandersetzen. In diesem Falle hatte ich auch noch das Glück, dass eine Kollegin, die am Haus war und auch immer noch ist, das sehr lange betreut hat und wirklich bis in die letzte Viertelnote ganz genau kannte und kennt. Und wir uns dann wirklich lange Stunden zusammen hingesetzt haben, zusammen Proben gemacht haben. Ich habe erstmal bei ihr geschaut, wie sie das handhabt und das dann nach und nach übernommen.
Erzähl uns bitte noch was über dieses Regiebuch. Also wir Dramaturgen sitzen ja immer neben euch auf den Proben, ihr schreibt ganz viel mit und wenn ich zum Regisseur nach 3 Wochen Proben sage, ach komm, lass uns das doch nochmal ganz anders machen, dann merke ich so leichte Sorgenfalten auf eurer Stirn. Wie kann man eine Aufführung mitschreiben? Also wie geht das ganz, ganz technisch?
Ja, also
und wie sieht dieses Regiebuch aus?
Also wir haben einen Klavierauszug. Und in diesem Klavierauszug, also das heißt, das sind die Noten für Gesang und eine Adaption für Klavier, weil auf den Proben ist ja immer nur ein Pianist dabei, nicht das ganze Orchester, was das begleitet, wo sozusagen alle wichtigen musikalischen Elemente in eine Klavierstimme reingeschrieben wurden. Das ist unsere Arbeitsgrundlage. Und da machen wir immer zwischen den Noten ganz viele weiße Seiten, damit wir ganz viel Platz zum Mitschreiben haben, weil es kann auch mal richtig viel werden. Ja, und dann hat jeder so ein bisschen seine eigene Technik, wie man also Abkürzungen schreibt, AT für Auftritt zum Beispiel, wie man die Rollennamen abkürzt, dass man das schnell genug mitschreiben kann. Oft machen wir uns auch kleine Kopien vom Bühnenbildgrundriss in diese Klavierauszüge und zeichnen dann ein, wo der Sänger gerade steht und wo er hin muss und haben verschiedene Smileys für bestimmte Emotionen, die ausgedrückt werden sollen. Also das macht jeder so ein bisschen selber. Dennoch ist ein gutes und ordentlich geführtes Regiebuch eigentlich auch von einem anderen erfahrenen Assistenten immer lesbar und übersetzbar. Das muss auch sein. Gerade bei Stücken, die so lange im Repertoire sind, hat man ja gar keine Chance. Wenn jemand das ganz individuell aufschreibt, dann wüsste ich ja gar nicht, wie es geht. Natürlich sind wir auch jetzt im 21. Jahrhundert und arbeiten sehr viel mit Videoaufzeichnungen und schreiben uns auch Dinge einfach von Videoaufzeichnungen nochmal raus, wenn wir damals selber noch nicht dabei waren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Aber zum Beispiel Emotionen und innere Haltungen und das, was jemand denken soll in der Aufführung, das kann man ja an einem Video nicht ablesen. Wie schreibt man das auf?
Naja, das meiste steht natürlich in der Musik. Also in der Oper ist ja, in einer guten Oper, und das sind die Sachen, die wir hier machen, sind ja gute Opern, da ist ja dann genau das auch schon hörbar in der Musik, im Text. Also wichtig ist vor allem, wenn es mal eine Situation gibt, wo ein Regisseur möchte, dass es irgendwie dagegen geht, dass er was anderes möchte, dann schreibe ich das halt noch auf. Und vom Video kann man bei den meisten der doch wirklich gut spielenden Sängerinnen sehr gut ablesen, was die da gerade rüberbringen. Das geht schon.
Die La Bohème-Inszenierung habe ich gerade schon erwähnt. Ich habe diese Inszenierung nicht nur als Zuschauer erlebt, sondern dann irgendwann auch mal als Mitarbeiter der Semperoper. Hatte Chefdienst, stand also auf der Seitenbühne und da gibt es das berühmte Momus-Bild, der zweite Akt, wo sehr viel Chor auf der Bühne ist, Kinderchor, alle Solisten. Später kommt noch eine Straßenkapelle, eine Militärkapelle aufmarschiert. Das ist eine berühmt-berüchtigte Opernszene, weil es sehr viel Durcheinander gibt, weil sehr viel passiert. Als ich das von der Seite gesehen habe, habe ich den Eindruck gehabt, jeder Chorist hat eine eigene Rolle. Das schnurrt ab wie ein großes Uhrwerk. Wie kann man sowas überhaupt aufzeichnen und wie kann man das proben?
Ja, das ist in der Tat bei der Bohème aus mehreren Gründen besonders. Erst ist es tatsächlich so, dass Christine Mielitz eine Regisseurin ist, die ganz akribisch arbeitet, die also in den Proben damals jedem einzelnen Chorsänger und jeder Sängerin eine kleine Geschichte gegeben hat und eine ganz konkrete Aufgabe und eine Figur sozusagen erarbeitet hat mit jedem Einzelnen. Das ist ihre Art zu arbeiten. Dann hatten wir aber das Problem, dass 2002 hier die große Flut war und in der auch die Semperoper zumindest in Teilen geflutet wurde. Ich weiß, dass meine Kollegin damals noch das alte Regiebuch retten konnte, aber nicht die gesamten Choraufzeichnungen. Also die Choraufzeichnungen sind so komplex, die haben wir normalerweise getrennt nochmal in einem Auszug, gerade bei so großen Szenen. Das ist alles mit weggeschwommen. So. Nun ist natürlich ein großes Schwarmwissen bei den Kolleginnen des Chors da. Manche haben das schon jahrzehntelang gemacht, die wissen das einfach. Da das aber doch immer komplizierter wurde, habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe die Kolleginnen des Chors gebeten, mit einem Zettel, jeder kriegt also einen Zettel, aufzuschreiben, was sie denn tun. So dass ich also einen dicken Hefter habe mit wirklich etwas über 60 einzelnen Aufzeichnungen von den einzelnen Positionen, wo die netterweise mir wegen der Flut sozusagen und diesem Mangel dann zugearbeitet haben, was sie alles tun. Dann kann ich jetzt also diesen Zettel nehmen, wenn eine neue Kollegin kommt, kann ich ihr den geben, mit ihr zusammen das alles durchsprechen und durcharbeiten. Und das ist also eine große Hilfe. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit da auch mit dem Chor, dass die das so gemacht haben. Den liegt auch sehr, sehr viel an diesem Stück.
Das ist eine schöne Geschichte. Aber was ist denn eigentlich, wenn jetzt jemand in Rente geht? Übergibt er dann seine Rolle an den jüngeren Kollegen?
Im Idealfall ja. Also wenn es möglich ist, dass der jüngere Kollege schon da ist, dann kann man das so machen. Ansonsten gibt es eben diese Rollenzettel, mit denen man arbeiten kann. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Witzig ist dabei, dass dadurch, dass das Stück eben schon so lange im Repertoire ist, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Rente gehen, die ganz jungen Positionen damals übernommen haben.
Ja, das ist fast 40 Jahre her.
Genau, die waren damals die Jüngsten, singen, also haben die Studenten gesungen, die jungen verliebten Paare gespielt. So, und jetzt gibt es gerade sozusagen den zweiten Generationenwechsel. Also jetzt gehen die Ältesten, die die jüngsten Partien übernommen hatten, jetzt langsam alle in Rente. Und jetzt werden es langsam wieder die Jüngsten, die das dann übernehmen. Also nach fast 40 Jahren hat sich das Rad einmal voll umdreht.
Nun sind wir alle im Moment in einer Sondersituation. Normalerweise ist eure Aufgabe, die Aufführungen immer gleich zu halten, immer auf dem gleichen Regiestandard. Wir planen unseren Spielplan lange, lange im Voraus. Seit März diesen Jahres planen wir eigentlich dauernd um, haben Sonderspielpläne und müssen auch Stücke, die wir über viele Jahre im Repertoire haben, auf einmal ganz anders spielen, weil es Corona gibt, weil es Hygieneregeln gibt, weil wir nur 90 Minuten spielen dürfen, weil wir keine Pausen machen dürfen, weil sich Menschen nicht auf der Bühne berühren dürfen. Was heißt das gerade für deinen Beruf und wie geht ihr, zum Teil ja auch gemeinsam mit uns, mit den Stücken um, damit wir trotzdem etwas auf die Bühne stellen können?
Ja, wir haben da ja diverse, ganz verschiedene Formate erarbeitet im Laufe der letzten Zeit. Und es ist auch tatsächlich von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Also man kann nicht einen Maßstab ansetzen und sagen, das machen wir jetzt für alle gleich. Man hat natürlich den gleichen Regelkodex. Also man hat sozusagen die und die Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Das ist für alle gleich. Aber der Umgang ist es ganz, ganz unterschiedlich, ob ich sowieso eine kleine Kammeroper habe, wo es eher schwierig ist, die Solisten, die eigentlich gerade intime Szenen spielen müssten, auf Abstand zu kriegen. Oder ob ich größere Choropern habe, wo ich gar nicht so viele Menschen auf der Bühne haben darf und sich dann die Frage stellt, ob man das irgendwo zuspielt oder ob man das Geschehen auf eine imaginäre Seite verlagert. Da ist wirklich ganz individuell zu schauen, wie man das jeweils macht und auch innerhalb der Oper von Szene zu Szene, von Handlung zu Handlung eben zu schauen, wie man das umsetzen kann.
Um ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt ja Stücke, die spielen ohnehin in Salonräumen. Also der Eugen Onegin, den wir Konzertant mit einem Erzähler gemacht haben, der spielte in einem Konzertzimmer unserer Bühne und es ist ein Stück, was in gesellschaftlichen Räumen spielt. Bei Don Giovanni war ich froh, dass wir eine Bühne hatten, denn Don Giovanni ist ein Verführer, da geht's auch um Maskenspiel, da gibt's große Gruppensituationen, das konnten wir auf der Bühne spielen. Was bedeutet es für La Bohème? Wie ist deine Arbeit gerade und wie können wir versuchen, diese komplexe Inszenierung auf die Bühne der Semperoper zu bringen?
Ja, wir haben den großen Vorteil, dass wir derzeit davon ausgehen können, dass wir also die Originalkostüme verwenden dürfen und auch das Originalbühnenbild verwenden können, was natürlich dann dazu führt, dass wir gesagt haben, wir versuchen eine Fassung auf die Bühne zu bringen, die so original wie möglich ist. Das war ja im Oktober zum Teil noch gar nicht machbar. Und das wäre jetzt unser Ziel. Also eine Fassung auf die Bühne zu bringen, die eben im Originalbühnenbild stattfindet und wo so viel wie möglich der Originalinszenierung erhalten bleibt. Das ist manchmal bei den kleinen Kammerspielszenen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fast schwieriger. Es gibt zum Beispiel im ersten Akt eine große Szene, wo die ganzen Männer zusammenkommen und ein lustiges, buntes Treiben machen. Also da werden Weinflaschen hin und her geworfen, Essen wird ausgepackt, der eine klaut dem anderen das Essen wieder. Es ist ein buntes, lustiges Durcheinander, was also bei einem Abstand von mindestens 1,50 Meter zur Seite und nur Gesangsrichtung nach vorne alleine wegen der Logistik der Requisiten und der Dinge, die da passieren, komplett geändert werden muss. Ne? Also da muss ich mich wirklich hinsetzen und bei jedem Takt, bei jeder Handbewegung genau gucken, was mache ich damit.
Jetzt gibt es eine berühmte Stelle in dieser Oper, nämlich am Ende des ersten Aktes hat Mimi ihren Schlüssel auf den Boden fallen lassen. Es ist dunkel, sie tastet nach dem Schlüssel, Rodolfo hilft ihr beim Suchen, ihre beiden Hände berühren sich und damit beginnt die Liebesgeschichte der beiden und er singt dann die berühmte Rodolfo-Arie, Che gelida manina, wie eiskalt ist das Händchen. Der darf aber nach unseren Hygieneregeln weder sie berühren, noch darf er spüren, wie eiskalt das Händchen denn wirklich ist. Streichen kann man das aber auch nicht. Das ist ein richtiges Dilemma, oder?
Ach, wir sind im Theater. Wir sind im Theater und da kann man zaubern und auch mal kleine Geheimnisse bewahren und man kann also das Glück haben, dass in der Originalinszenierung sie also den Schlüssel hat und ein selbstgesticktes Tuch, was sie gerade hat. Sie ist ja Näherin. Und dann lässt sie beides fallen und der Schlüssel liegt unter dem Tuch. Und dort findet Rodolfo den Schlüssel ja vorher schon. Und dann sucht sie halt unter dem Tuch und er sucht unter dem Tuch nach ihrem Händchen. Und ob die sich dann wirklich berühren, naja, es ist dunkel, wer weiß das schon genau.
Also das spielt dann auch mit der Fantasie des Zuschauers.
Unbedingt.
Ja. Jetzt haben du und deine Kollegen seit mehreren Monaten Erfahrung mit diesen Einschränkungen gemacht, von denen ja viele Einschränkungen sind, wo wir vor einem halben Jahr dachten, das geht ja überhaupt nicht. Wenn du so zurückschaust, auch vielleicht im Austausch, wie wir untereinander immer gesprochen haben, kannst du der Situation etwas Positives abgewinnen oder gab es etwas, wo du sagst, so wusste ich noch gar nicht, so war mir gar nicht klar, dass man Theater so auch machen kann?
Also, dass es jetzt was gab, wo man nicht so ganz überrascht war, dass das geht, würde ich nicht sagen. Was ich sehr schön finde, und ich finde es auch sehr schön, dass du diese Frage stellst, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir auch gucken, was hat das Positives? Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, jede Krise ist eine Chance, aber man muss auch einfach gucken, wie bleibt man dabei positiv und hält die Motivation hoch. Und ich finde schon, dass es eine Offenheit gibt, zwischen den Kollegen zu sagen, wie machst denn du das? Ach guck mal, ich habe das so und so gelöst, schau mal. Und dass man auch mehr im Gespräch ist als sonst in dem doch sehr großen, sehr durchprofessionalisierten Opernbetrieb, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat, jedes Rädchen sich dreht. Und jetzt ist eben mal Sand ins Getriebe gekommen und alle müssen gemeinsam gucken, wie sie diesen Karren irgendwie am Laufen halten. Und das ist auch was glaube ich, uns ein Stück weit, hoffe ich, zusammenschweißt.
Wir bereiten gerade Aufführungen weiter vor. Wir haben viele Beschränkungen. Wir haben vorhin über die große Chorszene gesprochen. Da sind allein 60 Choristinnen und Choristen des Staatsopernchors auf der Bühne. Plus viele Solisten. Ich glaube, es sind insgesamt 80 Mann. Der Kinderchor, fast 100 Menschen. Das geht ja im Moment auch nicht. Es müssen große Abstände eingehalten werden. Es gibt, glaube ich, die Beschränkung, 20 singende Menschen passen meistens auf eine Bühne. Wie löst ihr das denn eigentlich?
Also bei der Bohème ist das gemischt geplant. Also wir haben natürlich die Solisten auf der Bühne. Das ist ganz selbstverständlich. Das ist ja erstmal die höchste Priorität in dem Sinne. Dann haben wir den Gedanken, dass wir den Chor aufteilen wollen. Also dass wir eine kleinere Gruppe, so viele wir eben dürfen, auf der Bühne haben, die auch im Prinzip das Gleiche tun, was sonst in größerer Gruppe passiert, aber dass wir diesen Raum einfach ein bisschen verkleinern. Es ist jetzt so eben eine kleinere Gasse, in der das Café Momus ist. Und das Ganze wird ein bisschen intimer. So. Und für die großen Chorstellen, die also gesanglich auch groß besetzt werden müssen, ist die Idee, den Chor und die Banda, also diese Bühnenkapelle, gemeinsam aus einem externen Raum technisch zuzuspielen und das szenisch so anzunehmen, als wären die sozusagen, wenn man von der Bühne nach rechts schaut, gucken die dann alle dahin und da ist also das Geschehen und da sind auch die Kinder und da ist das Getümmel und wir sind einfach in einer anderen kleinen Seitengasse mit unserem Café Momus.
Also die Militärkapelle, die Wache zieht nicht auf der Bühne auf, sondern die zieht seitlich an der großen Straße vorbei.
Genau, so ja. ist die Idee des Bildes.
Jetzt weißt du ja von jedem einzelnen Choristen genau, was er tut.
Ja.
Und kannst im Grunde genommen danach auch auswählen, wer darf auf die Bühne, wer ist mir wichtig, wer ist, also welche Figur, welche Rolle ist wichtig. Gibt es was du schmerzlich vermissen wirst?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht ganz so, dass ich es mir ganz ausruhen kann, denn ich muss ja nach Stimmgruppen auch gucken. Und entsprechend ist leider eine Position weggefallen, die wir alle ganz besonders mochten, nämlich den Eisverkäufer. Gibt also einen Eiswagen auf der Bühne, aus dem wird auch echtes Eis verteilt, verkauft an die Menschen, die da rumgehen und auch an die Kinder und so weiter. Und ab und an hat der Kollege es auch geschafft, ganz unauffällig mal am Inspizientenpult ein kleines Eis vorbeizubringen. Aber das ist ein Geheimnis.
Das ist ein schönes Geheimnis zum Schluss. Ich höre auch gerade, die Pausenklingel ertönt und das ist das Zeichen, dass unser Pausengespräch zu Ende ist. Liebe Gunda, ich danke dir sehr für dieses sehr informative Gespräch und freue mich drauf, demnächst La Bohème wieder in der Semperoper zu sehen, in welcher Form auch immer.
Ja, so machen wir das.